Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußen mit Klausen. Heute geht es um Ostdeutschland und nicht nur Ostdeutschland, sondern auch Westdeutschland und andere Länder Europas. Aber drei Landtagswahlen und anstehende Kommunalwahlen in Ostdeutschland könnten in diesem Jahr der in großen Teilen rechtsextremen AfD sehr hohe Gewinne einbringen. Wie ist das eigentlich zu erklären und was bedeutet das für die Demokratie? Und da suche ich Erklärungsversuche bei einem der besten Kenner des ostdeutschen Rechtsextremismus, David Begrich, Theologe und Sozialwissenschaftler, arbeitet in Magdeburg im Verein Miteinander, machen dort politische Bildung. Wir haben schon einmal einen Podcast gemacht, da bin ich zu ihm gekommen vor 3 Jahren ungefähr. Der ist sehr gut gehört worden und nun wieder, wir sind per Zoom verbunden. Hallo, David Begrich.
Schönen guten Tag.
Schön, dass das klappt. Ein Update, weil sich die Lage in Deutschland doch anscheinend wieder etwas zuspitzt. Aber was ich sehr interessant und schön fand, als ich Sie ansprach, lassen Sie uns doch nochmal ein Gespräch machen, haben Sie gesagt, ja, Sie kriegen erstmal eine Hausaufgabe auf. Wir gehen nicht direkt jetzt auf die böse AfD in Ostdeutschland, sondern Sie lesen erstmal einen Text von 1970. Uwe Johnson hat ihn geschrieben, der große Schriftsteller. Und das ist ein Aufsatz nach seinem Weggang aus Ostdeutschland, der DDR, Versuch einer Mentalität. Das fand ich sehr schön. Eine Hausaufgabe habe ich bekommen, einen Text gelesen, den ich überhaupt nicht kannte, den ich sehr interessant fand. Warum wollten Sie mit mir nicht gleich direkt loslegen, sondern diesen Umweg gehen über diesen Text von Uwe Johnson?
Ich glaube, dass man am Fallbeispiel des Werkes von Uwe Johnson nachvollziehen kann, wie die langen zeitgeschichtlichen Linien dessen funktionieren, was wir heute noch die Nachwehen der deutschen Teilung oder des Ost-West-Konflikts nennen. Alle sozialwissenschaftlichen Untersuchungen sagen uns, dass es offenkundig bleibende Mentalitätsunterschiede nicht nur zwischen den Hamburgern und den Münchnern gibt oder zwischen den Westfalen und den Rheinländern, sondern auch zwischen Ostdeutschland, das das alte Mitteldeutschland wäre, und dem Westdeutschland, also der alten Bundesrepublik. Und diese langen Linien hat Uwe Johnson in diesem von mir sehr gemochten Aufsatz aus der Perspektive eines Nicht-Republik-Flüchtlings, weil so hat er sich ja nicht beschrieben, sondern eines Ostdeutschen, der umgezogen ist. Er hat ja immer gesagt, ich bin nicht geflüchtet, sondern ich bin umgezogen, und hat damit sozusagen einen Horizont aufgerissen, der nochmal so eine zeitgeschichtliche Frage stellt, was sind die langen Linien? Und es gibt noch einen zweiten Text, den ich von Johnson sehr lesenswert finde, in der Tetralogie Jahrestage im dritten Band gibt es einen ganz kleinen, aber lesenswerten Text, der heißt, wenn Jericho zum Westen gekommen wäre. Und in diesem Buch veranstaltet Johnson etwas ganz Interessantes, nämlich er schreibt, was wäre passiert, wenn der fiktive Ort Jericho, den er in Jahrestage beschreibt, nicht der sowjetischen Besatzungszone zugeschlagen worden wäre, wie das im Buch der Fall ist, sondern der britischen Besatzungszone zugeschlagen worden wäre, also nachmalig der Bundesrepublik Deutschland dem Regierungsbezirk Lübeck zugeordnet worden wäre. Und was er da beschreibt, das kann man mal auf den Punkt bringen mit einer Formulierung, die er auch in dem von mir an Sie empfohlenen Aufsatz aufgreift und verwendet, dass er sagt, Ostdeutschland ist Heimat, die Bundesrepublik ist ein Zustand.
Was meint er damit?
Damit meint er, glaube ich, dass er den Eindruck hat, nachdem er sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik gelebt hat, dass er mit beiden deutschen Staaten irgendwie nicht richtig klarkommt, ist zu diplomatisch formuliert. Ich glaube, man muss sagen, dass er in beiden Deutschländern eigentlich nicht leben will oder nicht leben kann, unter den obwaltenden politischen Verhältnissen. Und es gibt noch eine Spur, der man auch folgen kann. Dann kann man, glaube ich, diese Johnson-Referenz auch abbinden. Es gibt von Christoph Hein einen Text vor etwa 10, 15 Jahren in der Zeitschrift Sinn und Form erschienen, in dem er Bezug nimmt auf diesen Johnson-Text, Versuch eine Mentalität zu erklären, wo Christoph Hein sagt, eigentlich existiert dieser Mechanismus über eine Art Ostdeutschen im Westen fort. Das ist ganz interessant, wie er sozusagen beschreibt. Das spielt ja auch in Christoph Heins neuem Roman eine Rolle. Ich fasse das mal so zusammen, also dieses Lebensgefühl, zeitgeschichtlich zwischen allen Stühlen zu sitzen. Und ich glaube, dieses Momentum spielt für die Frage, in welchem politisch-kulturellen Aggregatzustand befindet sich denn zumindest ein Teil der ostdeutschen politischen Kultur ganz interessant.
Da will ich aber gerne, bevor wir dann jetzt auf die Gegenwart kommen, doch nochmal bei dem Uwe Johnson-Text bleiben, weil er hat mir wirklich nochmal die Augen geöffnet für auch Konflikte, die ich mit ostdeutschen Kollegen habe oder wo wir auseinandergekommen sind oder wo ich den Eindruck hatte, wir verstehen uns gar nicht. Weil ein Aspekt, den er besonders hervorhebt, ist, dass die DDR eine Lehrerin war. Also eine moralische Diktatur, also dass sie jetzt nicht nur einfach unterdrückt hat, sondern immer von oben mit Moralisierung gearbeitet hat. Also einerseits staatlicher Zwang, den hat es ja auch gegeben, und zugleich aber eben Softpower Moral. Wer gegen die DDR etwas gesagt hat, dem wurde entgegengehalten, so kenne ich das von Freunde und Kollegen aus Ostdeutschland, bist du denn nicht für den Frieden? Und wenn man nicht für den Frieden ist, dann ist man gegen alles. Und also diese Vorstellung, dass man einerseits sozusagen moralisch gegängelt wird und unterdrückt wird, dass man aber zugleich, das kenne ich von auch Kollegen, die in Ostdeutschland zur Schule gegangen sind, die dort gemobbt worden sind, zum Beispiel als Pastorenkinder, die aber zugleich die Lehrerin mögen wollten oder lieben wollten. Dass da so eine ganz komisches Verhalten oder Einstellung zur Obrigkeit gibt. Man will sich gegen sie durchsetzen, zugleich ist sie einem aber, behauptet sie aber immer, einem moralisch überlegen zu sein. Und das erlebe ich dann in heutigen Debatten, keine Ahnung, bei Corona-Debatten oder was es so gibt, wovon jetzt gesamtdeutscher Obrigkeit gesagt wird, das und das wäre doch gut, das sollte man doch tun, sofort man in den Widerstand geht, weil man wieder diese Lehrerin vor sich sieht. Das habe ich aus diesem Text so gezogen. Können Sie das bestätigen oder ist das eine
Ja,
Fehlwahrnehmung?
wie das mit, ja, das, nee, das ist ja, das steht ja im Text. Also, wie das mit den strengen Lehrern so ist. Man hat natürlich eine Abneigung gegen sie und dennoch hat man von ihnen etwas gelernt, was man nicht zur Seite legen kann. Und Johnson spitzt das ja zu, sozusagen zu diesen Satz nicht mit dir, nicht ohne dich. Oder wie Thomas Brasch formulieren würde, bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Also sozusagen diese Geschichte lässt ihn nicht los und lässt auch uns, also in dem Falle jedenfalls anderthalb Generationen Kohorten der Ostdeutschen nicht los. Und lässt sie auch deshalb nicht los, weil sie natürlich den Eindruck haben, und das ist ja auch ein gut begründeter Eindruck, dass sozusagen die westdeutsche Normalitätserzählung der Trinität zwischen Wohlstand, Grundgesetz und Bundesverfassungsgericht sozusagen keinen Platz hat für eine völlig andere zeitgeschichtliche Erfahrung und ein anderes zeitgeschichtliches Bewusstsein. Und dieses andere zeitgeschichtliche Bewusstsein kommt ja darin zum Ausdruck, dass auf also in unterschiedlichen politischen Strömungen, aber eben auch in der extremen Rechten in Ostdeutschland immer wieder der es so eine Art Anrufung gibt zu sagen, jedes politische System ist endlich. Etwas, was im Wahrnehmungshorizont der westdeutschen Normalitätserzählung gar nicht vorkommt, weil die Westdeutschen sozusagen immer wussten, es gibt Konrad Adenauer, Keith Richards und die Sonne scheint. Und
Ja, und genau. Und die Augen gehen nach Westen.
Und die Augen gehen nach Westen und in Ostdeutschland ja die Erfahrung ist zu sagen, also politische Systeme, die sich für A alternativlos und B für endlos erklären, haben wir ja 1989 fortfolgende erlebt, dass diese politischen Systeme innerhalb von Wochen implodieren können.
Was ist jetzt daran aber antidemokratisch? Also erst finde ich es erstmal wirklich interessant, über diesen Uwe Johnson-Text und das, was Sie dazu ausgeführt haben, wegzukommen von dieser aktualistischen Erregung, sondern dass man ein bisschen diese tiefen Strukturen, tiefen Dimensionen sich nochmal vor Augen führt. Das zeigt einem nochmal, wie schwer es ist, tatsächlich sich zu verständigen und was für einen langen Atem es braucht. Aber die Frage ist, was ist jetzt daran eigentlich ein Problem? Man könnte ja sagen, das Bewusstsein der Endlichkeit alles Irdischen, das ist ja eine christliche Grundeinstellung. Warum sollte das jetzt ein Problem sein? Und auch eine Grunddistanz gegenüber, ja, auch sozusagen einer moralisierend daherkommenden politischen Führung, auch das muss ja nicht schlimm sein. Wo ist hier das Problem?
Also ich glaube, die Frage ist ja mal, wer nimmt das in Dienst? Und wenn man jetzt mal die Ebenen wechselt und sagt, hören Sie sich doch mal eine Rede von Björn Höcke an, dann ist doch ganz interessant, dass der westdeutsch sozialisierte Geschichtslehrer Björn Höcke in der Lage ist, auf der emotional-rhetorischen Klaviatur der ostdeutschen Erfahrung zu spielen, und zwar virtuos. Also er ist in der Lage, seine ostdeutsche Zuhörerschaft in dem Sinne anzusprechen, als dass er sagt, ihr hier im Osten habt die Erfahrung, die uns im Westen fehlt, nämlich, dass es sozusagen jenseits der politischen Systeme ein Deutschland gibt, was nicht gekoppelt ist an Bundesrepublik oder DDR, sondern an eine bestimmte Form des Nationalbewusstseins oder Ähnliches. Das führt er dann unterschiedlich aus und schafft einen Assoziationsraum, den die AfD ja in ihrer Wahlkampfführung des Jahres 2019 adressiert hat mit diesem Wahlkampfspruch »Vollende die Wende«. Der würde ja im Westen gar keinen Sinn machen. Aber in Ostdeutschland schließt der sozusagen einen zeitgeschichtlichen Erinnerungsraum auf mit der These, der Umbruch und die Zeit der Wiedervereinigung, eigentlich ist dieser Prozess der notwendigen gesellschaftlichen Umgestaltung unvollendet geblieben und es gelte jetzt namens der AfD, ihn im Sinne eines nationalen Aufbruchs zu vereinbaren.
Weil das Nationale sozusagen das Ewige ist, dass die Zeitlichkeit der unterschiedlichen Systeme überdauert, auf das man sich dann beziehen kann?
Weil das Nationale die Schicksalsgemeinschaft ist, die sozusagen jenseits oder über jeglicher Form der Staatlichkeit existiert. So. Und diese Anrufung oder diese Form der politischen Ansprache hat ja einen fundamental anderen Charakter als der, ich sage jetzt mal, technisch-operative Anspracheform, die man so von den Politikern der Parteien der Mitte gewohnt ist. Und es kommt, glaube ich, noch was Zweites hinzu, das man nicht unterschätzen darf. Wenn Sie mal zu einer durchschnittlichen Wahlkampfveranstaltung einer der großen demokratischen Parteien gehen, dann achten Sie mal darauf, was da für Musik gespielt wird. Beziehungsweise welche Musik dort nicht gespielt wird.
Keine Ahnung, was da gespielt wird, nämlich.
Ja, ich vermute, da wird Westernhagen gespielt oder irgend sowas in der Art. Wenn Sie zu einer Veranstaltung der AfD in Ostdeutschland gehen, so hat die AfD mit Sicherheit darauf geachtet, dass dort Karat gespielt wird oder die Pudis. Warum? Weil das die Menschen in Ostdeutschland in Verbindung bringt mit ihrer Form der kulturellen Erinnerung, deren Repräsentanz im gesamtdeutschen Konzert defizitär ist.
Genau, also das sind
Und
ja,
da
wir
geht
haben
es jetzt
einige,
nicht,
ja.
genau, und da geht es jetzt nicht darum zu sagen, wie fand ich denn zu DDR-Zeiten die Pudis oder Karat, meistens waren die nicht so beliebt, sondern es geht darum zu sagen, ich war 30 Jahre jünger, ich war in Marlies verliebt und der Sommer war schön. Und dieser emotional zeitgeschichtliche Assoziationsraum wird angesprochen und mit der Sphäre des Politischen verknüpft.
Genau, weil wir einige Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz haben, die noch nie von Karat und Pudis gehört haben. Das waren sozusagen die großen Popband, Rockbands. City gab es noch
Genau.
aus der DDR-Zeit. Dann müssten ja eigentlich bei CDU oder SPD-Veranstaltungen oder von den Grünen im Osten könnte man mal Gundermann spielen oder Schöne oder
Könnte man,
andere.
wenn es ein Bewusstsein sozusagen für diese Dimension, also ne, wenn es ein Bewusstsein für diese Dimension der Frage der kulturellen Repräsentanz emotional zeitgeschichtlicher Erinnerungen gäbe.
Genau, aber da ist eben doch interessant eine Frage, die sich mir immer stellt. Wie kann das eigentlich sein, dass es eben so eine bestimmte Stimmung in Ostdeutschland gibt? Nicht bei allen, aber bei vielen. Und ausgerechnet die AfD, die ja, deren Kader ja hauptsächlich aus Westdeutschen besteht, kann das so abfischen. Ist ja eigentlich schon erklärungsbedürftig. Es ist ja nicht nur Herr Höcke, der aus dem Westen kommt. Ich glaube, fast alle großen Führungsfiguren der AfD oder sehr viele kommen aus dem Westen, weil die sich darauf einstellen. Oder ist es auch so, dass sie selber auch so eine Art von Ressentiment, Grundhaltung haben, weil sie in Westdeutschland nicht die Anerkennung gefunden haben oder am rechten Rand angesiedelt waren? Gibt es da so eine Verbindung im gemeinsamen Ressentiment?
Ob es eine Verbindung gibt, weiß ich nicht, aber es ist ja schon erklärungsbedürftig, warum das Experimentierfeld der bundesdeutschen extremen Rechten in Ostdeutschland liegt. Und das ist ja nicht erst seit der AfD so, das war auch mit der NPD so und mit den diversen neonazistischen Kleinstorganisationen. Also, ich will das mal in eine Anekdote kleiden. Der westdeutsche Neonazi-Führer Michael Kühn, der 1991 an AIDS verstorben ist, reist im Frühling 1990, also vor der Wiedervereinigung, in die damals noch existierende DDR und wird von Spiegel TV begleitet. Und der war ja ein sehr telegener Mann und der auch sich zu präsentieren wusste. Und der Spiegel TV-Reporter fragt ihn, also Herr Kühn, was sind denn die nächsten Schritte, die jetzt aus Ihrer Sicht passieren werden? Er sagt, nennt er zwei Aspekte, nämlich einerseits die Wiedervereinigung Deutschlands in den Grenzen von 1937 und es sei eine Frage von Monaten, dass es zur Wiederzulassung der NSDAP käme. Das ist der Erwartungshorizont, den Michael Kühn 1990 hat. Ja, so. Das ist sozusagen so. Und dann reist er in die DDR und versucht dort mit seinen Emissären rechtsextreme Organisationen aufzuziehen. Das scheitert alles komplett, gar keine Frage. Aber er stellt fest, man kann im Osten in Bezug auf Rechtsextremismus erstmal alles machen. Man kann durch die Dresdner Innenstadt ziehen, den Hitlergruß zeigen, da kommt keine Polizei, das geht einfach durch. Es gibt Schändung jüdischer Friedhöfe, das wird nicht sanktioniert. Also es entsteht sozusagen nach der Wende so etwas wie ein Interregnum, in dem der alte Staat nicht mehr und der neue Staat noch nicht da ist. Die Immobilien sind billig, man kann sich ausprobieren und das zieht sozusagen Glücksritter aller politischen Couleur oder auch aller lebensweltlichen Couleur, aber eben auch Rechtsextremisten magisch an. Womit ich nicht sagen will, dass die sozusagen dann den ostdeutschen Rechtsextremismus steuern. Das wäre ja die alte SED-Verschwörungstheorie zu sagen, die kommen alle aus dem Westen. Aber was schon klar ist, ist, dass der Osten in den 1990er Jahren sozusagen zum Pilgerort für diverse gescheiterte westdeutsche politische Existenzen wird, die sich dort einen Resonanzraum verschaffen, den sie offenkundig in Hessen und Baden-Württemberg, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen nicht oder nicht in dem Maße haben.
Wir haben in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung im Februar von einer langen Kontinuität der Normalisierung rechtsextremer Lebenswelten seit den 1990er Jahren gesprochen. Also seit den 1990er Jahren hat sich dieses Vakuum, das dann gefüllt wurde von diesen Figuren und beziehungsweise natürlich auch aufgefüllt wurde von einem einheimischen Rechtsextremismus, den hat es hier unter der Glocke der SED-Herrschaft hier auch gegeben, hat sich normalisiert. Warum ist es nicht gelungen, dass dann, als die neue Staatlichkeit sich etabliert hat in Ostdeutschland, das zu unterdrücken, das zu bearbeiten? Wie konnte das zu einer Normalität werden? Bis heute, das ist ja jetzt nicht nur, wir reden ja nicht nur über die 1990er Jahre, sondern eben verstärkt auch unsere Gegenwart.
Ich glaube, die Ursache liegt darin, dass die ostdeutsche Transformationsgesellschaft und ihre politisch gestaltenden Akteure, aber auch die Menschen, sozusagen die ganz normale Bevölkerung, mit anderen Prioritäten beschäftigt waren, nämlich mit der Bewältigung eben dieser Transformation.
Jobverlust, Infrastrukturverlust,
was auch immer,
alles kaputt.
So, also sozusagen, und ich kann mich an, als ich hatte als Theologiestudent, hatten wir im theologischen Oberseminar, hatten wir Gespräche mit Manfred Stolpe, der war damals dann schon Ministerpräsident von Brandenburg. Er hat sich immer zweimal im Jahr Zeit genommen, mit Theologiestudenten zu diskutieren. Und ich habe dann in einer Veranstaltung, die gar nicht öffentlich war, ihn gefragt, wie er das mit dem Rechtsextremismus sieht, und habe, also der evident ein Problem in Brandenburg war, aber nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Sachsen-Anhalt, Sachsen und so weiter. Und er sagte dann, wissen Sie, ich habe 123 Probleme auf dem Tisch zu liegen, von denen 100 brennen und explodieren. Wir nehmen das Thema ernst, aber es ist eines von vielen. Und mein Eindruck war damals, dass diese Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen, in Hoyerswerda, in Magdeburg und so weiter.
Also richtig ausländerfeindliche Ausschreitungen.
Genau, diese rassistischen, fast pogromartigen. Das wurde zur Kenntnis genommen, aber eigentlich wurde gesagt, na, das ist bitter, aber letztlich sind das Kollateralschäden der Transformationsjahre, sage ich jetzt mal. Also so. Und daraus hat sich etwas verfestigt, was mal sichtbarer, mal unsichtbarer war. Das nenne ich das antidemokratische Grundrauschen, das wir in Ostdeutschland sehr viel stärker wahrnehmbar haben, als das in den westdeutschen Metropolen der Fall ist. Und damit komme ich zu dem, was Sie vorhin schon Normalisierung genannt haben. Und diese Normalisierung kann man ja mal versuchen, auf den Begriff zu bringen oder zu sagen, was macht denn diese Normalisierung aus? Und die Normalisierung macht aus, in den 1990er Jahren, dass, nehmen wir mal Lehrerinnen und Lehrer oder nehmen wir mal Kommunalpolitiker, die Bereitschaft zu einer konfliktiven, meinethalben auch konfrontativen Auseinandersetzung mit antidemokratischen Einstellungen eigentlich nicht gegeben war, weil man damit beschäftigt war, andere Strukturaufbauelemente von oder Umbauelemente von Staat und Gesellschaft zu gestalten und die verpasst hat, sozusagen dieser damals sich als rechtsextremer Jugendkultur formierenden Bewegungselement wirklich was entgegenzusetzen. Und als man das dann tat, sowohl mit Jugendarbeit als auch mit polizeilich repressiven Maßnahmen, hat man es eben dann doch nur mit halbem Mut getan.
Vielleicht, um das mal ein bisschen besser zu verstehen, was heißt antidemokratisches Grundrauschen, ist für mich, der ich ja zwar oft in Ostdeutschland bin, auch in kleinen Städten und in Dörfern unterwegs bin, aber es natürlich nicht so erlebe. Was ist das eigentlich? Als ich das bei Ihnen las, habe ich mich erinnert an eine Bemerkung meines theologischen Hausgottes Ernst Troeltsch, der in den 1920ern mal einen Text geschrieben hat. Da war er in der Provinz und erzählte nach dem Ersten Weltkrieg, Beginn der Weimarer Republik, von einem richtigen braunen Terror, also wo alle Honoratioren antidemokratisch eingestellt sind, wo es viel Mut braucht, um für die neue Republik da zu sein. Also was für Phänomene haben Sie im Auge? Wir haben ja im Moment, wenn Sie von antidemokratischem Grundrauschen sprechen, denn wir haben im Moment ja nicht solche katastrophalen, erschreckenden Pogrome wie damals in Hoyerswerda oder sonst wo. Gibt es sozusagen zunehmende Gewalt, Einschüchterung? Was haben Sie da vor Augen? Was
Also
für Phänomene?
es gibt so eine Subtilität, ja. Nehmen wir mal diese sich im Nachgang aus den Zerfallsprozessen von Pegida entwickelnden sogenannten Montagsdemonstrationen, die es in vielen ostdeutschen Klein- und Mittelstädten gibt, wo eine Gruppe von zwischen 50 und 350 oder 400, manchmal 500 Leute wöchentlich auf die Straße gehen, und dort also entweder gegen die Corona-Maßnahmen oder für Putin oder also die Themen sind wechselnd, aber haben eben immer eine deutlich rechtsautoritäre Schlagseite und Einschlag, dort auf die Straße gehen. Und das hat ja einen Effekt. Also verstehen Sie, wenn in Hamburg und Berlin da gehen jeden Tag 1500 Leute für irgendwas auf die Straße oder gegen irgendetwas. Und als Normalbürger ärgert man sich, dass man im Stau steht, aber mehr auch nicht. Wenn aber in einer Klein- und Mittelstadt wöchentlich 200, 300, 400 Leute auf die Straße gehen oder vielleicht auch mal nur 90 in einem Ort, in dem dann 1500 oder vielleicht auch nur 900 Leute wohnen, dann bestimmt das natürlich die regionale Öffentlichkeit und das Stadtgespräch. Das ist ja ein Ereignis. Es ist ein Ereignis, wenn in einer, ne, so, also die ziehen da montagsabends durch die Innenstadt, so viel ist da nicht los. Und dann sagt man, Mensch, guck doch mal und hier und die haben Fahnen und die haben Trommeln und was wollen die denn und so weiter und so weiter. Und das ist eben so eine Strategie, sich sozusagen im Gespräch zu halten. Dann wird das videografisch multipliziert über die diversen Telegram-Kanäle. Also das wird immer alles gefilmt, ins Netz gestellt und so weiter. Was ich damit sagen will, ist dieses antidemokratische Grundrauschen, was wir da nicht nur in Sachsen, es ist auch völlig verfehlt, immer nur sozusagen diesen Fokus so auf Sachsen zu setzen. Wir haben diese Phänomene, haben wir auch in Gera, wir haben es auch in Wittenberg, wir haben es also in vielen Städten, die ostdeutschen Städten dieser Größe. Die bestimmen in einer gewissen, also natürlich nicht ausschließlich, aber in einer gewissen Weise den Prozess der Meinungsbildung und sind eben auch in der Lage, darauf insofern zuzugreifen, als dass man in einer Kleinstadt kann man sich ja nur schwerlich aus dem Weg gehen. Also irgendwann haben sie immer mit dem Handwerker zu tun und irgendwann gehen sie zum Bäcker oder müssen in die Autowerkstatt oder weiß ich nicht was. Und das ist natürlich in Frankfurt ein anderer Zusammenhang, als wenn sie jetzt in Bernburg das machen oder so.
Fühlt man sich dann eingeschüchtert oder bedroht oder
Ja,
gehemmt,
das
Dinge zu sagen?
Einschüchterung und Bedrohung ist dann der nächste Schritt. Erstmal ist es ja nur Dauerrepräsentanz einer ganz bestimmten politischen Richtung. Ja? Also eine Dauerrepräsentanz von AfD-Sympathisanten auf der Straße. Und diese Dauerrepräsentanz sorgt für das, was man so Hegemoniekämpfe nennt im öffentlichen Raum. Also die Besetzung des öffentlichen Raumes auch unterhalb der medialen Wahrnehmung. Es hat ja einen Grund, warum diese Demonstrationen nicht in der Tagesschau vorkommen, weil sie nicht relevant genug sind. Es ist ja keine, gehen ja nicht 30.000 Leute auf die Straße, wie bei den Bauernprotesten jetzt oder so. Aber es ist sozusagen ein Grundrauschen in den Regionen, in denen dann eben auch lokale und regionale Resonanzräume entstehen, in denen man sich vernetzt, in denen man sich wiederfindet, in denen auch Bestärkung stattfindet und ähnliches.
Und inwieweit, das kann dann einerseits eben richtig in so eine Form von auch Einschüchterung münden, aber die andere Frage ist, inwieweit mündet das in richtige Wahlerfolge und damit den Zugriff auf Machtpositionen. Wir haben ja nicht nur drei Landtagswahlen in diesem Jahr vor uns in ostdeutschen Bundesländern, sondern auch eine ganze Reihe von Kommunalwahlen. Das ist in Deutschland auch sehr, sehr wichtig. Und es gibt Berechnungen, dass es schon sehr, sehr bald eine große Anzahl von Landräten aus der AfD gibt. Also kann man sagen, das münzt sich schnell um in Wahlerfolge oder muss man da ein bisschen vorsichtig sein?
Das muss man natürlich sehen, weil Kommunalwahlen sind immer Personenwahlen. Parteien spielen da auf den ersten Blick eine untergeordnete Rolle. Es geht immer um eine ganz bestimmte Person. Die AfD ist seit 2016 in den Landtagen sehr schnell und stark gewachsen, aber ihr fehlte eben so etwas wie der kommunalpolitische Unterbau. Und sie steht jetzt im Grunde genommen kurz davor, diesen kommunalpolitischen Unterbau nachzuholen über folgendes Phänomen. Bei der Landtagswahl, da wählen sie dann Björn Höcke oder Andreas Kalbitz oder wen auch immer. Bei der Kommunalwahl wählen sie aber nicht Björn Höcke, sondern Horst, Eberhard, Marlies und Jens. Und die kennen sie entweder aus dem Fußballverein, dem Kegelclub, oder sind mit denen zusammen zur Schule gegangen. Und das heißt, diese Frage der Beglaubigung von oder der Normalisierung, der beglaubigten Normalisierung von rechtsextremen Politikinhalten, die vollzieht sich dann auf kommunalpolitischer Ebene dann nochmal in einem ganz anderen Resonanzraum. Ich mache das mal an einem Beispiel. Wir hatten ja jetzt hier den ersten hauptamtlichen Bürgermeister von der AfD in einer Stadt im Anhaltinischen, in Ragun-Jesnitz. Der Hannes Loth heißt der vorher auch Landtagsabgeordneter der AfD war. Der hat eine ganz interessante Kommunikationsstrategie angewandt, der sowohl im Wahlkampf als auch jetzt sagt er immer, ich bin eigentlich gar nicht zuvörderst ein Parteienvertreter, sondern ich bin der Hannes und ich mache Politik für die Menschen hier vor Ort. Und er gibt ihnen die Hand und redet ganz normal. Also der ist gar kein ideologischer Scharfmacher oder sowas. Und ich glaube, die Fähigkeit zumindest eines Teils der Politiker der AfD sehr fein zu unterscheiden, wie muss man in welchem Sprechraum auftreten? Also in einem kommunalpolitischen Sprechraum tritt man anders auf als im Landtag und im Landtag auch noch mal anders als im Bundestag. Das scheint mir ein Erfolgskonzept zu sein. Also im Landtag kann man poltern und rumschreien und harte ideologische Attacken reiten. Das macht man natürlich im Kreistag nicht.
Nee, da präsentiert man sich wie einer von den freien Wählern, die es hier eigentlich
und,
wahrscheinlich.
Genau, und da ist ja das Interessante ist dann, also dann kommt es ja zum Schwur und es geht um die Frage, Leute, die Baumpflanzaktion oder der neue Fußgängerüberweg beim Kindergarten, das sind ja die Themen. Ne? So. Und jetzt schlägt die AfD vor und sagt, also wir wollen den Fußgängerüberweg erneuern lassen und den Zaun vom Kindergarten neu streichen. Und wir beantragen das im Gemeinderat. Wenn da jetzt die anderen Parteien dagegen stimmen, Nur weil die AfD das beantragt hat oder sagt irgendwie, das Grillfest wollen wir nicht am 12. Mai, sondern am 15. Mai machen, weil wir keine, also, ne, so.
Ja, ja.
Also, da wird es eben dann, da wird dann die Luft für die anderen Parteien und die anderen Abgeordneten sehr dünn, weil sie unter Umständen in Rechtfertigungsdruck geraten, zu sagen, wieso lehnt ihr denn das ab, nur weil die AfD was Vernünftiges beantragt? Und man muss umgekehrt eben sagen, jeder Antrag, den die demokratischen Fraktionen zustimmen, den die AfD stellt, und sei es zu einer Baumpflanzaktion oder zum Datum des Kirmesfest oder irgendwie sowas, normalisiert sie weiter. Ne? Also es ist
hieße
sozusagen
das denn, ja, aber das ist ja die Frage, wie geht man damit um? Deshalb gleich die Frage, müssten die demokratischen Parteien der Mitte dann unterschiedliche Strategien fahren, je nach Ebene, wo sie sind, also im Kommunalen anders agieren auf die AfD als im Landtag, als im Bundestag? Oder müssten sie nicht überall dieselbe Haltung haben, nämlich keine Kooperation mit der AfD, denn die Normalisierung von unten ist ja auch gefährlich.
Also ich würde sagen, Sie müssen zwei Dinge machen. Sie müssen bei jedem Antrag neu von Fall zu Fall entscheiden, stimmen Sie zu oder dagegen. Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einem AfD-Antrag zur Unterbringung von Geflüchteten zustimme oder einer Baumpflanzaktion. So. Es zählt der Einzelfall. Und wenn ich sage, es zählt der Einzelfall, dann heißt das im Umkehrschluss auch, man kann ja auch eigene Anträge einbringen oder in Bündnis mit einer anderen Wählergemeinschaft schließen oder ähnliches. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, den ich ehrlich gesagt für unterschätzt halte, nämlich die strategische Kommunikation in der Öffentlichkeit. Wenn ich mir angucke, wie die Parteien der Mitte strategisch kommunizieren, dann sage ich Ihnen, dass man einem Sprachbild, die verschicken per Fax eine Pressemitteilung, die hat zwei Seiten. Das kann sein, dass diese Pressemitteilung in der Lokalredaktion der regionalen Tageszeitung zur Kenntnis genommen wird und verarbeitet wird. Aber der Bürger, die Bürgerin nimmt die nicht zur Kenntnis. Die AfD führt eine andere strategische Kommunikation. Die stellen sich vor den Kreistag mit dem Handy, schneiden ein Video, das geht maximal 30 Sekunden, und sagen, wir haben beantragt, im Himmel sei Jahrmarkt, aber die Schweinebacken haben das abgelehnt. Also es wird sozusagen es findet eine Komplexreduktion statt, es findet eine Emotionalisierung statt, es findet eine Personalisierung statt, die direkt eine Wirkung entfaltet, wenn es dann bei TikTok oder Instagram hochgeladen wird. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich eine zweiseitige Pressemitteilung verschicke, in der ich dann auch noch die Kommunalverfassungsgesetz zitiere.
Plus muss man bedenken, das gilt auch im Westen, aber im Osten natürlich nochmal besonders, als das, was Leitmedium in Westdeutschland ist, in Ostdeutschland ja kaum präsent ist. Also die großen. Ich kriege jeden Morgen von der EKD, meinem Arbeitgeber, den Pressespiegel, und da steht dann immer drin, was in den Zeitungen ist. Und besonders schön natürlich in der Süddeutschen oder Frankfurter Allgemeinen oder im Spiegel. Das findet in Ostdeutschland hier aber gar keine Resonanz, weil diese Zeitungen, diese Medien dort gar nicht präsent sind. Das hieße aber, man müsste komplett die Kommunikation umstellen und viel, viel stärker sich selber auch auf TikTok und Co. präsentieren.
Jedenfalls auch. Also, sozusagen sich die Mühe zu machen, zu sagen, was passiert denn da? Auf der anderen Seite haben wir ja gerade eine Studie gesehen, und das will ich auch nicht unerwähnt lassen. Es gibt eine Studie, die sagt, dort, wo es funktionierenden Lokaljournalismus gibt. Das heißt, dort, wo es eine Tageszeitung gibt, die tatsächlich die Kontroversität und die Vielfältigkeit auch lokaler und regionaler Politik abbildet und berichtet, dort schneidet die AfD interessanterweise schlechter ab.
Guter Journalismus hilft.
Genau. Also guter Lokaljournalismus, der Konflikte auch darstellt, gesellschaftliche Widersprüche darstellt, hat offenkundig so etwas wie eine präventive Wirkung.
Ich würde jetzt gerne mal einen großen Schritt zurück machen, weil ich mich immer so ein gewisses Problem damit habe, wenn man immer auf den gruseligen, mit Gruselgefühl auf den dunklen Osten schaut. Wir haben es ja hier jetzt nicht nur mit allein spezifisch ostdeutschen Problemen zu tun, sondern wir erleben ja Rechtspopulismus, Rechtsextremismus in ganz vielen Ländern, auch in Ländern, von denen man noch lange gesagt hat, die sind dagegen eigentlich immun. Portugal war so ein Fall, jetzt hat Chega bei den Wahlen ganz groß gewonnen. Spanien ist es ähnlich. Also wie weit bringen Sie in Anschlag jetzt diese spezifischen Faktoren, die Sie alle aufgeführt haben, im Vergleich zu ja, einem allgemeinen Rechtsruck oder rechter Anfälligkeit in westlichen Demokratien insgesamt.
Naja, ich glaube, ich erzähle ja Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern nichts Neues, wenn ich sage, die westlichen Demokratien haben ein Legitimationsproblem. Die zurückliegenden multiplen Krisen, die ja jetzt auch noch andauern, stellen die Handlungs- und Lösungskompetenz der liberalen Demokratien vor eine echte Herausforderung, egal ob es Corona oder Ukraine-Krieg oder was auch immer ist. Und die autoritären Spielarten, ob nun in Ungarn oder bis vor kurzem in Polen oder in anderen Ländern, ja immer den Eindruck vermitteln, sie hätten so etwas wie eine Lösungskompetenz, die die vielfältigen Entfremdungsmechanismen, die eben mit dieser Multiplität der Krise einhergehen, und auch die Brüche in den Gesellschaften, die da eine Rolle spielen, ja, wenn nicht heilen, so zumindest überbrücken könnten. Und ich glaube, dass die Herausforderung eben darin besteht, nochmal völlig neu die Frage zu denken, welche Legitimationsgrundlage haben die westlichen Mo Demokratien im 21. Jahrhundert? Worauf stützen sie sich eigentlich? Haben sie einen gemeinsamen Konsens? Wenn ja, welcher ist das denn? Und wie werden Gesellschaften aber auch zusammengehalten, wenn sie von, ich sage jetzt mal, von Polarisierungsunternehmern angegriffen werden? Und Polarisierungsunternehmer haben wir ja sowohl in den jeweiligen innenpolitischen Situationen als auch im außenpolitischen Kontext.
Okay.
Und diese Polarisierungsunternehmer haben ein handlungsleitendes Interesse daran, den Eindruck zu vermitteln, die Demokratien seien eigentlich im Zerfallsstadium begriffen. Und nicht mehr handlungsfähig.
Deshalb die apokalyptische Rhetorik, alles geht immer unter, alles ist kaputt,
Genau,
es
also es
gibt
ist
gar
alles
keine Chance
dekadent
mehr,
und bricht
alles.
alles zusammen, genau. So, und dem etwas entgegenzusetzen, nicht nur narratologisch, wie das ja oft so propagiert wird, zu sagen, es müssten neue Narrative her, sondern tatsächlich auch auf einer politischen Handlungsebene, dass die Leute merken, dass es einen Unterschied macht, in einer Demokratie zu leben. Das vermisse ich ehrlich gesagt. Das vermisse ich auch in der Frage, wie wird denn Politik oder wie kommuniziert Politik, nach welchen Zyklen werden bestimmte Themen, Fragestellungen und Probleme aufgegriffen und so weiter.
Das
So.
hieße aber Kommunikation von Leistung, also schon noch mal eine Konzentration auf sachlich gute Politik und nicht auf eine andere verbesserte Kommunikation ohne das.
Genau. Also es geht nicht um die veränderte PR-Strategie, sondern es geht darum, in einer Zeit, in der multiple Unsicherheiten sozusagen, mit denen umgegangen werden muss, und auch Krisenerfahrungen umgegangen werden muss, tatsächlich Handlungssicherheit zu vermitteln und Perspektiven zu vermitteln. Und jetzt kann man sich noch mal versuchen, diese Politikmodelle anzugucken, wo das mal gelingt oder wo das dann auch ins Schlingern kommt. Das ist ja ganz interessant, sozusagen, bei welchen politischen Figuren diese strategische Kommunikation gelingt. Und dieser Sehnsucht zu widerstehen, also das Politikkonzept der AfD besteht ja eigentlich aus einem Satz.
Nämlich?
Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Na, also
Genau.
die Welt, die die AfD zeichnet, das ist ja ganz interessant, die hat es ja so nie gegeben. Aber natürlich würden wir uns alle gern an einem Lagerfeuer wärmen, von dem gesagt wird, das brannte hoch und da davon die Rede waren, brannten unsere Herzen.
Ein
Na?
Freund, ja, ein Nachbar von mir hat mal einfach, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, mal so 3, 4 Wochen richtig auf sozialen Netzwerken AfD-Forschung betrieben, und er war überrascht, wie viel über das Thema Familie gesprochen wird. Das hätte er gar nicht so erwartet. Also idealistische oder ideale harmonische Bilder von Familie werden da produziert. Und das spricht ja vielleicht auch dafür, nicht? Also jetzt nicht nur Hetzen gegen, keine Ahnung, Linke und Ausländer, sondern eben auch die Idealisierung von bestimmten Familienstrukturen, die, wenn man sich die eigene Familiengeschichte mal anguckt, so vielleicht ja nie da gewesen sind.
Also Familie spielt eine sehr wichtige Rolle für, oder auch traditionelle Geschlechterrollen spielen eine sehr wichtige Rolle für die Frage der Vermittlung von Bildern von heiler Welt. Ne?
Genau.
So. Oder eben auch für die Verankerung von bestimmten Normativitätserzählungen. Ne? So. Das ist zweifelsohne so der Fall, ja.
Jetzt würde ich gerne, ich gucke schon mal ein bisschen so auf das Ende unseres Gesprächs und würde deshalb gerne auf diese vielen und auch sehr erfolgreichen und von vielen auch sehr positiv aufgenommenen Anti-Rechts-Demos zu sprechen kommen. Also es hat ja in Deutschland eine ganze Welle von Demonstrationen gegeben, nicht nur in Westdeutschland, in den Metropolen, sondern auch in den kleinen Städten und auch in ostdeutschen Städten. Was zeigt sich hier und was bringt das eigentlich aus Ihrer Perspektive?
Na, man muss ja, ich glaube, man kann noch mal sagen, Demonstrationen sind ja erstmal nichts anderes als die Momentaufnahme politischer Willensbildung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und die waren, glaube ich, für diese Situation der letzten 6 bis 8 Wochen, in der der Eindruck von so einer Unentrinnbarkeit des Erfolgs der AfD entstand, waren die ein ganz wichtiges Zeichen, dass die Mitte der Gesellschaft, muss man dann noch mal genauer soziologisch gucken, wer das eigentlich ist, diesen Wahlerfolg oder das Potenzial der AfD auf einen Wahlerfolg nicht einfach so schweigend hinnimmt. Das ist ein wichtiges Zeichen, aber mehr ist es eben auch nicht. Und es gibt natürlich einen gewichtigen Unterschied, ob ich in Hamburg oder Frankfurt zu einer Demonstration gehe, in der zumindest in bestimmten Stadtvierteln die AfD jetzt vielleicht bei 3 oder 7% landet, oder ob ich in einer ostdeutschen Region oder Stadt auf so eine Demonstration gehe, wo die AfD dann plötzlich 35% hat, weil ich damit natürlich auch damit mit diesem Form des Gesichtzeigens mich auch kenntlich mache.
Das
Und
kostet
ja,
schon Mut.
es braucht einen gewissen Mut, weil ich sozusagen einer realen, vielleicht auch manchmal nur empfundenen kulturellen Hegemonie der extremen Rechten widerspreche, die natürlich immer davon lebt, das darf man nicht vergessen, dass es drei Gruppen gibt oder eigentlich zwei Gruppen nur gibt. Nämlich einerseits diejenigen, die sehr laut die Positionen der AfD verfechten, und diejenigen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen dazu schweigen. Und die entscheidende Gruppe ist diese schweigende Gruppe. weil sich daraus oder weil sich daran entscheidet, gehen die zur Wahl, gehen die nicht zur Wahl, sind die für demokratisches Engagement zu gewinnen oder nicht. Und das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Jetzt muss man mal abwarten, ob diese Demonstrationen eine Fortfolgewirkung auf die Frage des Wahlergebnisses der AfD haben. Meine Befürchtung wäre ehrlich gesagt gerade die, dass die Demonstrationen in Anführungsstrichen zu früh kamen, weil die Wahlen ja erst im Sommer und im September sind. Und die Herausforderung für die diversen Initiativgruppen jetzt da drin bestünde und besteht, diese Momentaufnahme politischer Willensbildung in etwas zu überführen, was in der Demokratie ja ganz, ganz wichtig ist, nämlich in Orte dauerhaften und institutionellen Engagements. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, es wäre natürlich gut, wenn die demokratischen Parteien davon profitieren würden, wenn sich Leute finden, die sagen, ich mache jetzt in der Partei mit, das ist jetzt dran, oder ich gründe eine Bürgerinitiative, oder ich engagiere mich ehrenamtlich in der politischen Bildung. Also kurz gesagt, das, was sozusagen eine Demokratie von unten auch ausmacht, was natürlich sehr viel mehr Arbeit macht, als zu sagen, man geht jetzt mal Samstag um 14:30 Uhr nach dem Mittagessen und dem Einkaufen zu einer solchen Demonstration.
Welche Rolle könnte denn die evangelische Kirche dabei spielen? Die ist ja immerhin in Ostdeutschland präsent,
Naja, da muss man,
aber keine Partei.
ja, da muss man vielleicht erstmal darauf gucken, welche Rolle die evangelische Kirche ohne, also jetzt schon spielt. Also bekanntlich sind ja die Kirchen in Ostdeutschland eine Minderheit, aber haben dennoch so etwas wie es hat trotzdem eine katalytische Präsenz, insofern als dass es ja in jedem Ort meistens noch eine Kirche und irgendwie auch eine Kirchengemeinde gibt, wenn auch keinen Pfarrer. Und wir in der Beratungsarbeit immer die Erfahrung gemacht haben, dass dort, wo es gelungen ist, dass sich kirchliche Räume in Richtung Gesellschaft geöffnet haben, Dialog und Demokratiefähigkeit gelingen. Also wirklich in einem Zusammenhang gelingen in dem Sinne, als dass man im Guten miteinander im Gespräch ist, auch das Aufeinander hören übt. Also gerade in so einem polarisierten Situation, das Hören aufeinander übt und dennoch in der Lage ist, Grenzen zu beschreiben und auch Grenzen zu setzen. Also es spielt sich ja zwischen diesen beiden Polen ab. Auf der einen Seite nach Formen des Dialogs zu suchen und auch mit Teilen der Anhängerschaft der AfD oder der Wählerschaft der AfD die Brücken nicht abzubrechen und sie auch nicht sozusagen Sie sagen ja immer, wie sie werden in die rechte Ecke gestellt, muss man dann immer sagen, naja, stellt ihr euch vielleicht auch selbst oder so. Und auf der anderen Seite Grenzen zu setzen. Und meine Erfahrung aus den Regionen ist, dass dort, wo Kirchengemeinden und Mitarbeitende die Kraft finden, solche Prozesse zu öffnen und zu moderieren, hat das auch Erfolg.
Ich habe das so erlebt bei Dorfkirchenvereinen. Es gibt ja eine ganze Reihe von wunderbaren Vereinen in Kleinstdörfern, die sich dafür einsetzen, dass die Kirche am Ort erhalten bleibt und gerettet wird, baulich aber auch mit Leben erfüllt wird. Und das sind ja nicht nur Kirchenleute, die da drin sind, sondern alles Mögliche. Dass das schon auch Orte sein können, die ganz bescheiden auf kleinem Niveau, aber doch sehr intensiv sowas sind, was Rainer Eppelmann mal gesagt hat, evangelische Kirche als Schule der Demokratie, ohne jetzt gleich wieder ins Gloriose auszubrechen, das kann man schon nachvollziehen. Und das kann dann auch in der äußerlich betrachtet kleinen Form geschehen, aber doch richtig was bringen.
Also diese Kirchenbauvereine sind da sicher ein ganz, ganz wichtiger, nehmen da so eine wichtige Brückenfunktion ein, nach meiner Wahrnehmung, weil eben sich dort auch viele engagieren, die jetzt sonst mit der Kirche oder mit der kirchlichen Praxis von Gottesdienst und Gemeindeleben gar nichts zu tun haben, aber trotzdem sagen, dass wir die Kirche im Dorf haben, ist wichtig. Und das gehört zu unserer Geschichte und das wollen wir auch sichtbar dokumentieren, wenn wir den Kirchturm sanieren oder wenn die Kirche so gemacht wird, dass man da Feste feiern kann oder auch Gottesdienste feiern kann oder so. Das ist sicher auch so ein, das hat auch so ein gemeinschaftsstiftendes Element, das würde ich unbedingt sagen.
Jetzt zum Schluss eine Frage, jetzt nicht nach den politischen Maßnahmen, die zu tun wären oder die Strategien, sondern nach der inneren Haltung, mit der man am besten mit diesem Themenfeld umgeht. Ich erlebe Sie so als jemand, der das sehr präzise alles analysiert und auch in der Arbeit drin ist, aber der jetzt nicht, was ich oft schwierig finde, die AfD dämonisiert und ihr dann sozusagen teuflische Mächte und Kräfte zuschreibt, aber auch nicht apokalyptisch ist, aber auch bei aller Grenzziehung immer noch mal eine Form von Gelassenheit auch propagiert oder beschreibt. Sie haben das mal schön beschrieben in dem SZ-Artikel. Ein gewisses Maß an Gelassenheit und erprobte Konfliktfähigkeit braucht es. Also, was würden Sie anderen Menschen empfehlen? Was ist eine gute Haltung, eine gute innere Einstellung, mit der man selber eben politisch sich engagieren kann angesichts ja, der Gefahr von einem massiven Rechtsextremismus in Deutschland?
Also ich glaube, es braucht zwei Elemente, die ich gerne zusammengebunden hätte. Das eine ist ein verstetigtes Interesse an diesem Thema. Wir werden ja tagtäglich überschüttet mit Nachrichten, mit Themen, die wirklich, das kann man ja nicht in Abrede stellen, sehr, sehr große Dringlichkeit haben und mit denen es sich auch lohnt, die auf sich wirken zu lassen, sich mit denen zu beschäftigen. Dennoch glaube ich, dass es eine Qualität der Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus ist, wenn man kontinuierlich an diesem Thema interessiert bleibt, und zwar auch dann, wenn die mediale Konjunktur das hat wieder abflachen lassen. Also das ist ja so, ne? Gibt es dann in dem medialen Peak und dann ist es auch wieder vorbei. Das ist mit allen anderen Themen auch so. Aber dennoch würde ich sagen, es ist gut und notwendig, da interessiert zu bleiben und aufmerksam zu bleiben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, den ich damit gerne verbunden sähe, wäre zu sagen, dass man wirklich schauen muss, wie die langfristige Entwicklung läuft. Wir haben immer wellenförmige Entwicklungen gehabt im Bereich des Rechtsextremismus. Das ging auf und ab, sowohl in der Geschichte der alten Bundesrepublik. Und das heißt, die Bereitschaft zum Engagement braucht auch so etwas wie einen langen Atem. Also nichts hilft, wenn hektischer Aktionismus, den ich auch bei der einen oder anderen Demonstration wahrgenommen habe oder ja schon fast ins Panische kippende Warnungen oder ähnliches. Ich würde immer darauf setzen, zu sagen, wir leben im Kern in einer stabilen Demokratie, die ist in der Tat jetzt herausgefordert. Und braucht auch das Engagement des Einzelnen und der Bürgerinnen und Bürger. Aber ich glaube, das kann auch gelingen. Und ich würde mir wünschen, dass diese beiden Aspekte gut miteinander verbunden sind. Also die Aufmerksamkeit und das Interesse mit dem langen Atem und der Engagementbereitschaft.
Der auch auf einem gewissen Grundvertrauen dann basiert. Vielen herzlichen Dank, David Begrich vom Verein Miteinander aus Magdeburg. Das war ein sehr instruktives und klärendes Gespräch für mich. Vielen herzlichen Dank, alles Gute für Sie und Ihre Arbeit.
Danke Ihnen.